Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast. Und mir gegenüber sitzt Sakko in schwarz-rot-goldenen Fahnen. Ich sehe ihn schon extrem heiß auf die WM. Ich glaube, da guckt sich jedes WM-Spiel im Second Screen natürlich an, so wie er, wie seine Augen schon glitzern. Sakko, hallo, schön, dass du da bist.
Siehst du hier auf meiner Wange auch die mit Schminke platzierte Deutschlandfahne? Und ich habe auch am Auto schon die ersten Fähnchen angebracht.
Dein Hund hat doch jetzt auch ein schwarz-rot-goldenes Halsband bekommen. Ja,
und eine Spielzeug-Wuhu-Sela.
Sehr gut. Sakko, wir starten direkt rein, weil wir haben tatsächlich ein pickepackevolles Programm. Ich bin gespannt. Es sind viele kleinere Sachen, die wir heute besprechen wollen, beziehungsweise auch vorstellen möchten. Und da gerne auch dann Bezug nehmen, beziehungsweise Feedback geben, ob auch die eine oder andere Kategorie passt oder auch nicht. Bevor wir das aber tun, möchte ich ein bisschen stolz bin ich darauf dann tatsächlich schon, darauf hinweisen, dass ich beim SWR war, also beim Südwestdeutschen Rundfunk im Radio. Hätte ich auch niemals gedacht, dass wir mit Advance Football mal im Radio und dann auch noch bei SWR 1 landen. Das war aber tatsächlich der Fall. Ich wurde nämlich gefragt zum Thema Sporteltern bzw. Fußballeltern, wie man sich da idealerweise verhält, weil wir einen Blogbeitrag dazu geschrieben hatten und da wurden wir eben kontaktiert. Und ich war Teil der Sendung. Link dazu gibt es auf jeden Fall in den Shownotes. Ich lasse trotzdem mal ein bisschen was abspielen davon.
Herr Balle, wann kippt denn extremes Engagement von Unterstützung in Druck?
Das kommt immer drauf an und wahrscheinlich ist es ganz oft der Fall, wenn die Erwartungshaltung der Eltern mit der Erwartungshaltung des Vereins irgendwie clasht oder mit der Erwartungshaltung der Spieler auch oder der Spielerinnen.
Wir reden ja jetzt hier über kleine Kinder teilweise. Also kann es sein, dass irgendwie einige Eltern meinen, sie müssten aus irgendwelchen Kindern schon Superstars formen in der Kreisklasse?
Ja, das ist durchaus möglich und es liegt sicherlich auch irgendwie daran, dass wir sehr, sehr viel Bundesliga konsumieren, sehr, sehr viel Champions League. Die WM steht ja jetzt auch vor der Tür und wir sehen ganz, ganz oft eben.
Das war ein kleiner Snippet aus meinem Beitrag. Tonqualität bodenlos. Ich habe mich tatsächlich extra ins Auto gesetzt dafür, weil ich dachte, da ist die Akustik besser, aber hat sich scheinbar nicht gelohnt. Den Link dazu, wie gesagt, gibt es in den Shownotes, wenn ihr euch dazu was anhören möchtet. Zu dem Thema Fußballeltern, wie man damit umgeht, als Elternteil, aber auch ein Stück weit als Trainer. Das wollte ich nur mitbringen. Sakko, beurteil du mal ganz kurz meine Ausführungen. Fühlst du dich abgeholt inhaltlich oder sagst du, uiuiui, wir können nie wieder ins Öffentlich-Rechtliche?
Ich habe unabhängig davon vor ein paar Wochen mal den Begriff gehört, in einem anderen Podcast, glaube ich, war das, so O-Ton-Fließband. Also das es immer einfacher ist, wenn du quasi einen Gesprächspartner hast, der in so O-Tönen spricht, also die du direkt so eins zu eins irgendwie in einem Zeitungsartikel so fett platzieren könntest. Ich glaube, da sind wir noch nicht gut drin, weil wir sehr inhaltlich sind. Das wäre so das Einzige, aber ich glaube, das ist mehr die Marketing-Perspektive, die ich da einnehme, weil du hattest, ich glaube, durch das wie der Moderator drauf war, nicht genügend Zeit auch auszuführen. Also er ist ja schon ein, zweimal so ins Wort gefallen, weil er halt so Prägnanz war ihm ganz wichtig.
Ja, definitiv. Halt. Also der Ablauf war ja auch super, super interessant. Jetzt trifft nur da ab. Der Ablauf war auch sehr, sehr interessant. Eine Woche vorher einen Anruf bekommen. Ja, wir haben das und das gehört von der Redakteurin und am Dienstag um 9 Uhr würden wir gerne mit Ihnen telefonieren. Das war's. Und ich konnte auch keine weiteren Fragen stellen. Wie lange dauert es? Welche Fragen werden gestellt? Es wurde einfach nur das Thema genannt. Und dann hat der Moderator auch angerufen. Und dann war es witzigerweise so, dass ich bei dem iPhone die Einstellung habe, dass ich erst mir anzeigen lasse, was der von mir will, der Anrufer, der Unbekannte.
Wenn es
der
unbekannte Nummer ist, ja.
Genau. Und dann hat er, es war ja eine unbekannte Nummer. Und dann hat er erst eben angegeben und dann bin ich erst ein paar Sekunden später ran, nach 9 Uhr. Und dann hat er sich direkt echauffiert, tatsächlich, dass ich nicht sofort ran bin. Und dann ging ich sofort in die Fragen rein und du wusstest oder ich wusste halt nicht, was kommt. Entsprechend war das natürlich auch ein bisschen holprig und war tatsächlich sehr, sehr, wie du es gesagt hast, Fließband Einspieler oder Fließbandfragen. Also sehr, sehr zackig, aber sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Wie gesagt, zum Thema Fußballeltern könnt ihr euch sehr, sehr gerne anhören, beziehungsweise auch lesen. Die machen ja auch immer gleich einen Beitrag draus. Das dazu. Sakko, wir wollen aber, weil ja WM ist, wenn dieser Podcast rauskommt, ist, glaube ich, jetzt muss ich direkt nochmal gucken, ist das schon das erste Spiel passiert, das Eröffnungsspiel? Nee, es ist sogar Tag des Eröffnungsspiels. Und wir bei Advanced Football überlegen uns ja immer tolle Sachen während der WM. Das letzte Mal war jetzt während der EM, wo wir uns was überlegt haben. Und auch dieses Jahr gibt es wieder was. Was haben wir uns denn überlegt, Sakko?
Wir möchten dieses Jahr vor allem eine Person sehr, sehr glücklich machen, wenn sie während der WM auch sich mit uns auseinandersetzt. Und zwar hat jeder während, also zwischen dem allerersten Spiel der WM und dem allerletzten, wenn mich das nicht täuscht, sind das folgende Termine, der 11. Juni bis zum 19. Juli. Machen wir eben eine Person sehr glücklich, und zwar also gibt es die Möglichkeit, durch eine Teilnahme an dieser Aktion einen Platz bei unserer nächsten Trainerausbildung Level 1 in diesem Jahr. Wir haben nur eine Veranstaltung und da ist ein Platz reserviert für den Gewinner im Wert von wahrscheinlich bis zu 2000 Euro. Die finalen Details klären sich ja jetzt noch genau, was die Trainerausbildung betrifft. Einen Platz zu erhalten, völlig kostenfrei. Darüber hinaus wollen wir noch mehr Menschen glücklich machen. Und zwar gibt es noch einen individualisierten 4 Wochen Vorbereitungsplan von uns mit einem einstündigen Beratungscall mit dir und oder mir. Also wo wir wirklich bei einer Mannschaft ganz explizit mit dem Coachern zusammensprechen, was seine Herausforderungen sind, wie viele Kinder da sind, und bereiten den 4 Wochen Trainingsplan komplett einmal für dieses Team dann auch vor. Dazu kann man Action-Game-Karten-Sets gewinnen und Gutscheine auch für den Shop. So, heißt, wir haben ein Shop-Gewinnspiel jetzt zur WM-Aktion. Vom 11. bis zum 19. Juli erhältst du, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, für jedes gekaufte Produkt in unserem Shop eine Teilnahmechance für unser Gewinnspiel. Das heißt, kaufst du ein Produkt, bist du einmal bei uns im Topf, und kaufst du mehrere Produkte, erhöhen sich deine Teilnahmechancen entsprechend, aber bei maximal 5 Teilnahmechancen pro Person ist dann auch Schluss. Und nach dem Finale werden wir dann den Gewinner auslosen und kontaktieren die dann per E-Mail. Alle genauen Details auch zu den Teilnahmebedingungen findest du selbstverständlich in den Shownotes. Aber Grundgedanke ist, du willst sowieso bei Advance irgendwie was bestellen, dann wird es jetzt vielleicht Sinn machen, diesen vielleicht einen Tag noch zu warten, je nachdem jetzt hier schon, wann genau heute der Podcast live geht. Und dann im WM-Zeitraum dann auch zu sagen, okay, ich habe mir schon lange überlegt, die Action-Karten zu kaufen. Ich habe mir schon lange überlegt, die 55 Trainingstipps oder auch eins unserer neuen Produkte zu erwerben. Genau. Dann ist jetzt eigentlich so der cleverste Zeitraum, dass man sagt, okay, dann mache ich es halt jetzt einfach jetzt, weil mit etwas Glück bekomme ich 3 Tage geballte AF-Trainerausbildung auch noch on top dazu zum Kauf eines kleinen Produkts.
Du hast es jetzt gerade so im Nebensatz gesagt. Es gibt tatsächlich jetzt schon eins, was man vorbestellen kann, ein neues Produkt. Und es kommen noch mindestens 2 weitere im Laufe der WM raus zur Vorbestellung. Also es gibt durchaus Grund genug, daran teilzunehmen. Das einfach nur als kleiner Hinweis. Wenn ihr da noch Fragen habt, schreibt uns auch gerne. Dann beantworten wir die Frage. Aber Sakko hat es ja auch schon gesagt. Den Link packen wir einfach in die Shownotes. Da steht dann alles nochmal gesammelt und klar strukturiert, auch was die rechtlichen Themen angeht. So, Sakko, lass uns aber wieder inhaltlich werden. Und zwar möchte ich mit dir heute über das Thema sprechen, das folgendermaßen lautet, Weil wir haben ja auch jetzt wieder ein, auch sehr, sehr wild heute tatsächlich, wir haben ja durchaus mal die Kategorie gestartet, wo wir das Alphabet durchgehen mit Begriffen bzw. Titeln. Und wir sind mittlerweile beim K angekommen, was tatsächlich eigentlich relativ armselig ist, weil ich glaube, wir haben vor 2 Jahren damit gestartet. Das könnten wir mal ein bisschen mehr forcieren. Wir sind beim K angekommen und der Titel ist K wie kein Technik-Coaching im Spiel. Und das ist tatsächlich ein Wettkampftipp aus unserem neuen Buch beziehungsweise aus dem neuen Produkt im Shop. Du hast es gerade angesprochen, es gibt ja schon die 55 kleinen Trainingstipps und wir haben uns jetzt das Pendant dazu überlegt für den Wettkampf, 50 kleine Wettkampftipps. Und da ist eben ein Wettkampftipp kein Technikcoaching im Spiel, denn der Spieltag ist nicht der Ort für detaillierte Technikkorrekturen. Wenn ein Kind gerade unter Gegnerdruck spielt, hilft kein Vortrag über seine Fußstellung oder über seine Schusstechnik. Im Wettkampf geht es vor allem um Verhalten, Mut und Orientierung, Wahrnehmung und auch seine Entscheidung. Technische Themen gehören ins Training, Wiederholung und auch eine gewisse Ruhe möglich sind für den Spieler. Im Spiel coachst du das, was sofort umsetzbar ist. Sakko, warum coachen wir keine Technik im Spiel?
Der Beginn deiner Ausführung aus unserem Tipp ist, glaube ich, das alles Entscheidende. Also der kognitive Overload, den ein Spieler erfährt, wenn er in so einer Wettkampfsituation ist, ist so groß, dass für detailliertes Coaching, was ja dann im Zweifelsfall notwendig wäre, weil die Frage ist ja auch immer, was ist denn eigentlich Technik-Coaching? Also Kind schießt toll beim Ball und du sagst ihm, mach mal nächstes Mal deinen Oberkörper über den Ball. Dann könnte man ja denken, das ist Technik-Coaching. Ich wage sogar zu bezweifeln, dass das vielleicht im Training angebracht wäre. Deswegen haben wir da im Spiel erst recht nicht die Möglichkeit, dass ein Kind, das so viele Wahrnehmungsaufgaben hat und so viele Entscheidungsaufgaben hat, das muss ja das Spiel spielen. Und jetzt auch noch bewusst die Aufmerksamkeit auf eine technische Ausführung zu lenken, kann dieses ganze sowieso schon labile System halt zum Einstürzen bringen, weil dann eben ich so überladen bin mit Themen und Gedanken, dass ich mich auf das Wesentliche nicht mehr konzentrieren kann. Ich erinnere mich an eine Vorlesung, die ich mal besucht habe, also im Rahmen der Sportpsychologie. Und da ging es um ein Tennisspiel und eigentlich eine gute Möglichkeit, sogar als Freizeitsportler, wenn wir beide jetzt 1-gegen-1 Tennis spielen, so wie wir es die letzten Jahre im Sommer ja immer wieder bei unserem, unser Summer Retreat in Südtirol
gemacht haben. Mit eindeutigen Ergebnissen, muss man dazu sagen.
Dann besteht da die Möglichkeit, wenn wir quasi im Spiel sind, dass ich dir nach den ersten paar Punkten sowas sage wie: Ich find's ganz interessant, was du mit deiner linken Hand beim Aufschlag machst. Das klappt ja richtig gut bei dir. Und das kann den anderen so aus dem Konzept bringen, weil du dann bewusst über diese vorher unbewusste Bewegungsausführung nachdenkst, dass du dich auf nichts anderes mehr konzentrieren kannst, als auf das, was meint der denn jetzt damit? Was macht der mit meiner linken Hand? Also ist sie jetzt weiter vorne als beim letzten? Jetzt ist er im Ausgelandet, obwohl es davor gut geklappt hat. Und das löst eine Gedankenspirale aus, die ja so dann für mich positiv, für dich negativ sein kann. Und das ist die größte Gefahr, die wir dann auch auf dem Spiel haben, dass dieses bewusste Wahrnehmungsfenster dann so verengt wird bei den Kindern. Das ist ja oft so, dass wir dem Kind sagen, achte mal auf, und dann achtet das Kind ja nur noch auf. Und die Fokussierung hilft dann, wenn es dem Spiel zuträglich ist. Also wenn das Kind sonst immer nur nach den Eltern guckt und du ihm jetzt sagst, achte mal darauf, ob der Torwart bereit ist, den Abschuss zu machen quasi und lauf dich dann frei, dann hilft dieser Fokus, ins Spiel zu kommen. Wenn du dann aber so ein technisches Element rausnimmst, was ja in nur ganz, ganz wenigen Situationen dann wirklich relevant ist, dann verengt es so sehr eben die Wahrnehmung, dass ich dann die Gegner nicht mehr wahrnehme, vielleicht nicht mehr offen bin für Coaching, mich nicht vergesse, freizulaufen und was auch immer, weil ich darauf achte, was mache ich jetzt nochmal genau mit meinem Fuß, wenn der Ball kommt? Und das gilt es zu vermeiden. Wir wollen im Spiel und im Wettkampf Kinder haben, die ein breites Wahrnehmungsfenster haben, die viele Sachen wahrnehmen können, damit sie überhaupt in so einer Spielsituation dann die Möglichkeit haben, korrekt erkannt zu haben, dann korrekt entschieden zu haben und dann versuchen sie die technische Lösung umzusetzen. Und wenn ich bei einem Kind feststelle, es scheitert nur im letzten Schritt, also nur in der technischen Ausführung, das Kind hat sich gut orientiert, hat eine gute Entscheidung getroffen, aber hat jetzt mehrfach hintereinander nicht hinbekommen, die technische Ausführung so zu gestalten, dass es klappt, dann habe ich doch das ideale Trainingsthema für dieses Kind, das ich mir dann in mein Heftchen schreibe und sage, ja, genau daran werde ich dann am Dienstag mit diesem Kind auch arbeiten können. Entweder ich sage, komm ein bisschen früher oder ich mache es im Training oder ich habe es als Coaching-Thema quasi mit dabei. Und werde ihm dann in einem ruhigen Moment, in dem wir 5 Minuten Zeit haben, darüber zu sprechen, ihm das nochmal erläutern. Und dann nehme ich aber die ganzen Druckkomponenten außenrum einmal mit raus.
Das ist ja der eine Teil, den du jetzt quasi beschrieben hast. Der zweite ist ja, ich muss ja schon, fällt mir auch immer wieder auf, eine sehr, sehr hohe Bewertungskompetenz haben als Trainer, um sagen zu können, das Technik-Coaching mache ich jetzt in dieser Situation, weil es genau daran lag. Also da muss man schon sehr, sehr sicher sein, dass das wirklich das Problem ist und nicht irgendwie nur das Symptom von vielleicht einem anderen Problem. Und das ist ja das, was wir dann ganz, ganz oft in den unteren Ligen oder in den unteren Altersbereichen sehen, dass dann halt alles gecoacht wird, weil es überhaupt keine Kompetenz gibt zu unterscheiden, wann ist denn das Technik-Coaching überhaupt relevant und sinnvoll für dieses Kind. Also das müsste man sich ja auch mal hinterfragen, wie wichtig ist denn tatsächlich dieses Technik-Coaching und macht es denn überhaupt Sinn, das zu coachen? Oder wäre es nicht sinnvoller, geht ja so ein bisschen in die Richtung, wir coachen den ballführenden Spieler nicht, lieber alle anderen irgendwie zu coachen, dass der mit seiner technischen Ausführung vielleicht in eine bessere Situation kommt.
Ja.
Also.
Ja, also auch, was ist denn, also ein Fehler ist ja dann irgendwie erst ein Fehler, wenn du ein Muster darin erkennst, also indem er mehrfach wieder aufgetreten ist in ähnlichen Situationen. Erst dann kannst du ja wirklich davon ausgehen, dass es ein Fehler im System ist sozusagen und nicht einfach nur bedingt durch die Situation jetzt plötzlich einmal passiert. Und ich glaube, das ist auch noch ganz entscheidend. Du brauchst eine gewisse Geduld dann auch als Coach an der Seitenlinie. Und dann müsstest du bei einem Kind in ähnlichen Situationen mehrfach in einem Wettkampf festgestellt haben, dass es genau daran liegt, nicht nur einmal, sondern halt 5-mal. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du sowas beobachten kannst in einem Wettkampf, der immer eine neue Situation beinhaltet, ist schon noch sehr gering. Und dann müsste dein Coaching auch noch universal anwendbar sein in alle anderen Situationen, die ebenfalls so ähnlich sind. Und spätestens da hast du halt ein Limit erreicht, wo du sagst, okay, es geht halt nicht. Also das funktioniert auf der Ebene dann nicht mehr im Detail. Nur einen ganz kleinen Knotenpunkt aus dieser motorischen Bewegung herauszugreifen und die verändern zu wollen.
Absolut. Sehr, sehr cool. Ich formuliere nochmal den Wettkampftipp. Kein Technik-Coaching im Spiel. Und das und viel mehr gibt's in unserem neuen Buch. Link ist in den Shownotes, ist momentan sogar für den Start sozusagen vergünstigt. Könnt ihr euch gerne holen. Könnt euch sogar, wenn ihr möchtet, das Ganze im Bundle holen oder im Kombi-Paket auf Deutsch mit den Trainingstipps. Also wenn ihr sagt, ihr habt die Trainingstipps schon, ihr wollt aber eigentlich auch die Wettkampftipps, dann bestellt doch trotzdem das Bundle und gebt die Trainingstipps eurem neuen Co-Trainer oder vielleicht einem neuen Trainer bei euch im Verein, der da rein startet. Ab der nächsten Saison würde sich auf jeden Fall anbieten. Was ich auch anbieten würde, wäre der Knopf in meinem Sound-Dashboard, wo die Pfeife kommt, weil in dieser Folge hätte ich es schon 4-mal drücken können und jetzt das 5. Mal. Leider sind hier aber alle Plätze belegt mit Fragen unserer Wegbegleiter der letzten Jahre. Deshalb habe ich den Schiri-Pfiff rausgeschmissen. Das tut mir jetzt natürlich doppelt weh. Deshalb, ich mache den Übergang zum nächsten
Mal. So, Josh, mach's mal meinen Mund.
Nee, das wird zu laut, da kriege ich wieder Ärger, dass die Leute sich beim Autofahren erschrecken. Da müssen wir echt aufpassen. Okay, so. Sehr gut. Nächstes Thema. Und zwar, wir gehen rein. Es ist ja wieder WM und wir haben uns überlegt, wir versuchen zumindest jetzt in den nächsten 4-5 Wochen in jeder Folge eine interessante Studie oder irgendwas Interessantes zum Nachwuchsfußball mit einer gewissen WM-Relevanz euch vorzustellen. Und dieses Mal ist es eine Studie, die wir mitgebracht haben, nämlich aus Schweden. Und in dieser Studie wird aufgezeigt, wie denn die Karrierewege der schwedischen Nationalspieler in den letzten Jahren war. Und die haben 118 A-Nationalspieler untersucht und haben festgestellt, dass 34% dieser 118 A-Nationalspieler ihren ersten Einsatz in der U15 oder U16 hatten. Also was U15, U16 Nationalmannschaft. 33% haben erst ihren ersten Einsatz für eine Auswahlmannschaft in Schweden im Altersbereich U17, U19 gehabt. Und das dritte Drittel, also 33%, die letzten 33%, tauchten das allererste Mal überhaupt erst in der U21 oder in der A-Nationalmannschaft auf. Und 12% von diesen 33, die quasi ein bisschen später dran waren, hatten vor ihrem A-Debüt, also in der A-Nationalmannschaft, sogar überhaupt kein einziges Jugendländerspiel absolviert. Was ich schon mal sehr, sehr interessant finde. Ein weiterer Fakt aus dieser Studie, Link dazu findet ihr auch wieder in den Shownotes. Wann sind die denn eingestiegen in quasi die Akademien beziehungsweise in das Talentfördersystem in Schweden? Und im Durchschnitt wechselten die späteren Nationalspieler mit 14,4 Jahren in eine Akademie beziehungsweise in ein klassisches Talentfördersystem. Wobei da die Spanne tatsächlich sehr, sehr groß ist. Es gab nämlich auch Spieler bei diesen 118, die sind mit 4 Jahren in das System gekommen, also quasi schon vor Bambini. Es gab aber auch welche, die sind erst mit 20 dazugekommen. Und was bedeutet das? Spieler, die den Sprung in die A-Nationalmannschaft ohne den Zwischenschritt U21 geschafft haben, wechselten im Schnitt erst mit 15,5 Jahren zu einer Akademie und sie stiegen damit fast 2 Jahre später ins Profi- oder Talentförderausbildungssystem ein, als die reine U21-Vergleichsgruppe, die mit 13,6 Jahren eingestiegen ist. Was bedeutet das jetzt für euch als Trainer? Talententwicklung ist kein steriler, irgendwie linearer Weg, sondern, das sagen wir auch immer wieder, es ist einfach eine wilde Achterbahnfahrt, wo es mal hoch, mal runter geht, wo man rausfällt, wo man hoffentlich wieder reinfällt ins System. Bedeutet, für euch, wenn ihr was mitnehmen könnt, jetzt auch während der WM und alle Kinder extrem hyped sind und ihr als Trainer vielleicht auch während dem Training, schaut, dass ihr die Kinder so lang wie möglich fördert, so klar wie möglich seid in dem, was ihr von den Kindern verlangt und da auch schaut, dass die unterschiedlichen Art und Weisen, die es gibt an Spielermaterial, dass das berücksichtigt wird, weil es eben nicht klar ist, dass nur das Top Talent oder das Top-Kind in der F-Jugend, in der E-Jugend zum Profi wird, sondern wie man jetzt an dem schwedischen Beispiel sieht, ist es fast schon gleich verteilt mit 33%, wann die denn tatsächlich irgendwie durchbrechen für die Nationalmannschaften. Sako, was nimmst du denn mit aus dieser Studie?
Ich würde das noch ein bisschen erweitern sogar, weil das, da geht es jetzt ums Profigeschäft und als normaler Coach im Breitensport ist ja irgendwie das ausgegebene Ziel des Vereins, ist ja möglichst viele Nachwuchsspieler in die eigene erste Mannschaft oder also in den eigenen Senioren und also Seniorinnenbereich zu bewegen, also Männer- und Frauenteams halt, egal ob jetzt erste, zweite, dritte, wie auch immer, je nachdem wie viele Mannschaften der Verein hat. Aber das ist ja eigentlich das Ziel, dass die Kinder anfangen im Verein mit 6 zu kicken, dann wechseln sie mit 18, 19 in den Erwachsenenbereich und kicken da einfach nochmal 10 Jahre, 15 Jahre und wechseln dann in die Altherrenabteilung und kicken da nochmal 20 Jahre. Turnen bis zur Urne ist da das Motto und das ist ja das große Ziel. Und genau das, glaube ich, kann man aus der Studie eben auch aber herausziehen, dass eben das Kind, das jetzt in der F-Jugend, E-Jugend einfach noch nicht die Leistung bringt, wo du sagst, uiuiui, und es gibt immer noch viele Trainer, die auch das in Gespräch mit mir sagen, ja, da merkt man sofort, also der pflückt halt noch Blumen und aus dem wird nie was. Und ich glaube, auch das zeigt die Studie, dass das nicht stimmt. Weil was auf Elite-Level funktioniert, funktioniert ja genauso auf niedrigstem Level. Weil du hast Kinder bei dir in der Mannschaft, die werden ja gar kein Profifußballer. Surprise. Sondern da wäre ja auch das Ziel, dass viele von denen dann eben im Erwachsenenfußball landen. Also lebenslanges Sport treiben und ich habe es geschafft, diesen Sport so darzustellen und ihn so zu vermitteln, dass sie gerne kicken und es vielleicht auch noch auf einem gewissen Niveau schaffen. Heißt, Das Ziel sollte ja immer sein, die finden bei uns im Verein Anschluss, um da weiterzuspielen. Und wenn sie es bei uns im Verein nicht tun, dann finden sie es wenigstens in einem anderen Verein, um da weiterzumachen. Wenn ich aber dann schon früh, und das ist das, worauf ich jetzt hinaus möchte, dann Kinder aussortiere und nicht mehr spielen lasse, weil ich sage, aus dem wird eh nichts. Und naja, komm, ich gebe dir ein bisschen weniger Spielzeit. Und der spielt jetzt halt nur als Stürmer die letzten 5 Minuten, weil er da am wenigsten kaputt macht. Zeigt auch das ja hier, dass auch die Entwicklung dieses Kindes, was ich schon früh vielleicht in eine falsche Schublade gesteckt habe, genauso aber auch sich positiv weiterentwickeln kann, wenn es entsprechend Förderung dann auch erfährt.
Spannender Gedanke. Wenn ihr dazu Bezug nehmen möchtet, gerne uns schreiben, gerne uns feedbacken an podcast@advance.football. Sakko, mach mal bitte nochmal die Pfeife. Denn wir haben uns noch was weiteres überlegt als Kategorie. Bin ich auch mal gespannt, ob wir sie durchgezogen bekommen. Und zwar gucken wir uns nämlich die Karriereverläufe von den DFB-Nationalmannschaftsspielern an. Und wir starten heute mal mit einem. Vielleicht werden es in einer anderen Folge 2 oder 3. Das hängt immer so ein bisschen davon ab. Wir starten mit Nico Schlotterbeck. Und der ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel für das, was wir jetzt hier gerade kurz angesprochen haben, was auch in der Studie relevant ist. Denn Nico Schlotterbeck ist ja ein Schwabe, so wie wir beide auch, Sakko, kommt aus dem schönen Baden-Württemberg und der Kollege hat von 5 bis 7 bei der SG Weinstadt, ist auch nicht so ultra weit weg von uns tatsächlich, gespielt. Dann ging es für ihn zu den Stuttgarter Kickers, da hat er von 7 bis 14 Jahre gespielt. Dann ein vermeintlicher Rückschritt, 14 bis 15 Jahre, war beim VfR Aalen. Dann wieder ein Schritt nach vorne. 15 bis 17 Jahre, da war er beim Karlsruhe SC. Mit 17 ist er dann zum SC Freiburg. Und dann mit 17, also ist er eigentlich erst in der U19 zur Fußballschule zu Freiburg gekommen. Und dann mit 20 beziehungsweise bis 21 ist er dann zur Union Berlin gegangen und hatte dann erst im Alter von 22 plus seinen Durchbruch bei dem BVB Borussia Dortmund und ist da dann zum Nationalmannschaftsspieler geworden. Man sieht also, es gibt nicht nur diese Fälle Lennart Karl, Jamal Musiala, weiß nicht, Tom Bischoff, wo alles klar vorgegeben ist, wo jeder schon weiß, ja, der wird Profi, sondern es gibt durchaus auch Biografien, auch jetzt hier in der Nationalmannschaft, wo es immer wieder Rückschritt, Fortschritt, Sidestep nach links, Sidestep nach rechts, wo es alles Mögliche gibt. Und auch das führt am Ende zu einem gewissen Ergebnis und so unterschiedlich sind dann tatsächlich auch die Talentbiografien einzelner Spieler. Was sagst du zur Biografie von Nico Schlotterbeck in 2 Sätzen, Sakko?
2 Sätze kann ich nicht, das weißt du. Aber was ich dazu sagen kann, ist, ich finde es bei ihm interessant, dass die Leistungszentren, in denen er gespielt hat, jetzt, um den Verein zu nahe treten zu wollen, aber ja jetzt nicht das oberste Regal sind. Also ich glaube, das kann man schon so festhalten mit den Stuttgarter Kickers, VfR Aalen und dem KSC, dass er schon den naheliegenden Wechsel dann in diese vermeintlichen großen Akademien wie Hoffenheim, VfB Stuttgart oder Eintracht Frankfurt, die wären ja eigentlich in einem sehr ähnlichen Dunstkreis dann auch noch gewesen, dass man sagt, okay, wenn der herausragende Leistungen schon früher wahrscheinlich gezeigt hätte, denn wäre zur TSG gewechselt oder eben zum VfB Stuttgart, ich glaube, das wäre das naheliegendste noch gewesen, von Weinstadt nicht zu den Stuttgarter Kickers zu wechseln, sondern zum VfB Stuttgart und dann auch dieser Zwischenschritt mit VfR Aalen, was einfach vom Budget her und mit Sicherheit den Möglichkeiten nochmal kleiner ist. Du hast es, glaube ich, auch entweder Rückschritt oder Zwischenschritt genannt. Und dann von dort aus auch eben wieder nicht in Top-NLZ, sondern zum KSC. Und dann erst super spät haben die Freiburger etwas in ihm gesehen, was sonst wahrscheinlich niemand gesehen hat. Weil, und ich glaube, das ist bei den allermeisten Vereinen so, wenn du einen Spieler dann zur U17, U19 holst, ganz neu bei dir in die Akademie rein, dann hast du immer eine Profi-Perspektive, die du da siehst. Also du holst in der Regel keinen Kaderspieler mehr, wo du sagst, okay, der hat jetzt wahrscheinlich 5 Minuten Spielzeit im Lauf der Saison, aber ich brauche den halt, falls meine 2 Außenverteidiger ausfallen, dann das, mittlerweile denken die Vereine, glaube ich, sehr selten so. Heißt, er wurde dann geholt mit einer klaren Profiperspektive, die sich ja offensichtlich bei ihm erst mit 17 dann so klar und eindeutig gezeigt hat. Und das finde ich sehr cool, zu sehen, was was es da so gibt an Möglichkeiten. Wäre auch interessant zu wissen, glaube ich, bei ihm, wie die Wechsel zustande gekommen sind. Also wurde ihm bei den Stuttgarter Kickers gesagt, er ist nicht mehr gut genug und musste deswegen sich was Neues suchen und ist nach Aalen gewechselt, oder hat er für sich entschieden, das ist der beste Schritt, was ich nicht glaube, weil sonst wäre er dort nicht nur ein Jahr gewesen. Und dann zum KSC auch wieder. Und wie kam da der Wechsel zustande? Also haben die ihn dann aktiv gesichtet? Das, ich glaube, das wäre nochmal irgendwie einfach nur so interessant zu wissen. Aber ansonsten zeigt es, glaube ich, wieder einmal, was wir ja auch vorab schon besprochen hatten, mit der Studie, mit den Karriereverläufen. Es gibt schöne Möglichkeiten im deutschen System, weil du eben ganz, ganz, ganz viele Vereine hast. Und wenn ein Verein einfach keinen Wert legt darauf, dass du bei ihnen kickst, dann hast du halt immer die Möglichkeit. Und auch hier wieder muss ich die Parallele ziehen zu Breitensport. Wenn du halt in deinem eigenen Verein in der E-Jugend einen Trainer hast, der ein Vogel ist, der dich anschreit, der dich Runden laufen lässt, der Training wie vor 20 Jahren macht und du die Lust verlierst, dann hast du in der Regel die Möglichkeit, dann zu wechseln, zu sagen, Mama, Papa, hier macht es mir einfach gar keinen Spaß mehr. Das ist eine ganz doofe Stimmung. Und dass man dann bewusst den Schritt in einen anderen Verein wählt und dann sagt, oh, guck mal, ich habe die Liebe am Sport wiederentdeckt. Ich kicke da jetzt viel, viel lieber, als ich es davor getan habe, und bleibe dann dem Sport auch erhalten. Und ich glaube, das ist ein schöner, schöner Weg.
Das ist ein sehr, sehr schöner Schlusssatz, Sakko. Das lassen wir einfach so stehen. Für euch jetzt nochmal der Hinweis, gerne die Wettkampftipps angucken. Gerne auch an unserer WM-Aktion teilnehmen. Wie gesagt, da kommt im Laufe der WM noch ein bisschen was. Die Studie des Monats haben wir euch verlinkt. Und natürlich auch die Teilnahmebedingungen, was die WM-Aktion angeht. Und dann hätte ich gesagt, Sakko, sehen wir uns nächste Woche und hoffentlich mit den ersten drei Punkten sozusagen. Bis dahin, Sakko, mach's gut. Ciao.
Bis dann, Josh. Ciao. You